Auch von mir herzliches Willkommen, schönen guten Morgen. Danke, dass ich reden darf. Diejenigen, die letzte Woche schon da waren, die haben mitgekriegt, dass die Sigi angekündigt hat, ich würde über die Hochzeit von Kana predigen. Das tue ich jetzt nicht, weil ich den ganzen Wein selber getrunken hätte. Ich trinke nämlich im Januar eigentlich gar nichts. Sondern weil wir ein ganz besonderes Jahr haben, 2017, und man kommt gar nicht drum rum. In jeder Zeitung steht es Reformationsjahr, Jubiläumsjahr, 500 Jahre, großes Fest. Und deswegen beschäftige ich mich gerade ein bisschen intensiver damit, was soll das eigentlich alles, und möchte darüber ein bisschen reden. Und es ist ja auch irgendwie cool, Grund zum Feiern. 500 Jahre Reformation, in Wittenberg werden mehrere hunderttausend Besucher erwartet. Da ist sogar ein Sonderbahnhof aufgerichtet worden, es fahren Sonderzüge, wir haben einen Sonderfeiertag, freut sich ja jeder. Und allein diese Events in Wittenberg kosten 50 Millionen Euro, nur die Events. Da ist noch das Ganze drumherum gar nicht mit einbezogen. Außerdem gibt es da nicht nur einen Kirchentag wie sonst, sondern man muss gleich mehrere machen. Und irgendwie geht es ja bei diesen Sachen auch immer um Gott oder die Bibel oder zumindest mal um Martin Luther als Playmobil-Figur. Ich habe es zuletzt gesehen, es gibt sogar Martin Luther Kuchen, also zumindest mal um den. Und deswegen habe ich gedacht, rentiert sich da auch mal, sich das hier in einem Gottesdienst anzugucken, wo wir doch auch so eine Veranstaltung sind, wo wir zusammenkommen, als Christen, als Evangelische. Es gibt nur einen Haken, und das hat den Text, den wir gerade gehört haben, finde ich, ganz gut zum Ausdruck gebracht. Gott will das alles gar nicht. Wie nervt das? Keine Lust auf solche Opfer, auf solche Großevents. Da steht, es ist ihm ein Gestank, die Opfer. Kann ich eigentlich ganz gut verstehen. Ich verstehe sowieso nicht, wie wenn man so ein Rind da komplett verbrennt im Tempel, wie das gut riechen kann. Riecht ja nicht mehr nur nach Barbecue oder so, sondern man verbrennt das ja richtig. Aber anscheinend haben die das damals gedacht, dass es gut riecht, ihre Sache. Aber Gott sagt, es ist mir ein Gestank, und eure Lobpreislieder, auch das, was wir gerade gesungen haben, das ist mir ein nerviges Geplärr, das will ich nicht. Eure Versammlungen und Gottesdienste will ich nicht, ich will was ganz anderes. Und ich glaube, dass dieses ganz andere, was Gott will, dass eigentlich das genau das ist, worum es Luther ging. Und dass, wenn man sich das anguckt, man viel besser auf die Spur kommt, was Reformation eigentlich sein soll als Kult und Versammlung, nämlich lebendiger Glaube. Und da möchte ich mich ganz, wie das Luther auch gemacht hätte, vielleicht an Paulus orientieren und den Predigttext für heute vorlesen. Aus Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Okay, zugegebenermaßen, Paulus schreibt hier nicht an eine Gemeinde in Rom, die gerade ein großes Reformationsjubiläum vorbereitet und feiert. Die wussten weder, was Reformation heißt, noch wer Luther war, noch wussten sie, was ein Mönch sein soll, und von Deutschland hatten sie auch noch nie was gehört. Die Situation war ganz anders. Das Problem war nicht, eine Kirche feiert ein Riesen-Event und macht sich keine Gedanken drüber, was lebendiger Glaube eigentlich sein soll, sondern in diesem 12. Kapitel hat Paulus schon ganz, ganz viel erklärt. Er erklärt, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt sind, dass dieses Heil vom Kreuz her fließt, dass wir das in der Taufe kriegen, und dass wir einen lebendigen Glauben leben können im Geist. Und jetzt kommt er daran zu sagen, naja, wie sieht dieser lebendige Glaube denn eigentlich aus? Und deswegen passen diese Verse so gut, auch wenn die Situation ein bisschen eine andere ist. Inhaltlich geht es um das Gleiche. Ich habe euch erklärt, ihr seid jetzt bei Gott, ihr gehört jetzt zu Gott. Wie lebt ihr denn jetzt? Und das leitete ein mit der, wie ich finde, ganz spannenden Formulierung: Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit. Und ich möchte da drei Punkte aus dem Text herausnehmen. Und der erste ist: Glaube, lebendiger Glaube, ist, den Leib als ein heiliges, lebendiges Opfer zu geben. Wir haben gerade bei Amos in dem Text gehört, Gott will eigentlich diese Opfer nicht, diese verbrannten Toten. Und Paulus nimmt genau das gleiche Bild. Er sagt nicht, naja, das lassen wir mal, sondern er nimmt genau das gleiche Bild vom Opfer und sagt, das will Gott, aber lebendig, ganz. Er will dich mit Haut und Haaren als Opfer. Und zwar dich als Leib. Ich persönlich denke da noch ziemlich oft in so einer Trennung. Ja, ja, innerlich, da kriegt Gott meine Gedanken. Und ich rede ja auch mit ihm und lese meine Losung und stille Zeit und so. Ja, das darf er haben. Ich bete auch und sing zu ihm. Und auf der anderen Seite, ob ich jetzt meinem Körper genug Schlaf gönne, bin ja wohl ich am nächsten Morgen müde und nicht Gott, oder? Und ob ich das Glas Alkohol mehr oder weniger trinke, habe nachher ich Kopfweh oder hat Gott Kopfweh? Also denke ich irgendwie, das sind doch so ein bisschen getrennte Sachen. Aber das ist falsch. Ich habe noch keinen Mensch gesehen ohne Leib, noch keine Liebe gesehen ohne Körper, noch kein Denken ohne Hirn erlebt, kein Bewusstsein ohne Sauerstoff. Wir brauchen das Material, uns gibt es gar nicht ohne. Und deswegen sagt Jesus ganz, auch den Leib, sagt Paulus, dass Jesus will. Und damit gibt es keinen Bereich mehr, über den Jesus nicht Herr wäre in unserem Leben, aber auch keinen Bereich mehr, wo er nicht Anspruch drauf erheben könnte. In die eine Richtung ist uns das ziemlich klar, behaupte ich. Wenn wir keinen Parkplatz finden in der Stadt, ein Stoßgebet in den Himmel, Gott kann es ja richten. Klassenarbeit, noch kurz beten. Wenn wir um die Liebe unseres Lebens beten, dann beten wir nicht um einen warmen Gedanken. Und wenn wir darum beten, dass unsere Instrumente ganz bleiben, dann denken wir nicht daran, dass sie irgendwo in unserem Kopf ganz bleiben, sondern real, leiblich, wirklich. Also so rum ist uns das klar. Und wenn wir krank sind, dann möchten wir auch nicht einfach nur in unserem Kopf wieder gesund werden, sondern dann beten wir dafür. Wir glauben daran, dass Gott das im Griff hat. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann ist uns das bewusst. Ja, ja, das ganze Leben. Aber andersrum, dass er auch Anspruch hat auf jeden einzelnen Moment und auf jeden einzelnen kleinen Bereich in unserem Leben, das ist uns vielleicht nicht immer so klar. Am 30. Dezember war ich mit meiner Familie in Oberstdorf. Vierschanzentournee, Skispringen angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr und sie das spannend findet. Man kann man ja auch langweilig finden, so ein paar Leute, die so einen Berg runterhüpfen. Wir finden das eigentlich ganz interessant. Und da war gutes Wetter, die Sonne hat geschienen, die Leute waren gut drauf, tausende von Menschen waren da, manche hatten schon einen Glühwein getrunken, so mittags. Und also war so, alle waren so gut drauf, die Stimmung war gut und friedlich. Es hat noch so ungefähr 2 Stunden gedauert, bis es dann losging und alle strömten so langsam zur Schanze hoch. Mein Oberstdorf liegt so am Rande der Alpen, da geht es schon ein bisschen den Buckel hoch manchmal. Und neben uns war dann so eine kleine, vielleicht 50-jährige Frau, ein bisschen untersetzt, stämmig und hat eine andere im Rollstuhl den Berg hochgeschoben und hat geschnauft und war noch ganz unten am Berg und wir haben alle irgendwie gesehen, das wird die vielleicht nicht schaffen. Jetzt denkt ihr und sie vielleicht, klopfe ich mir auf die Schulter, ich bin ran, habe geholfen, mal wirklich Glaube real gelebt, obwohl ich eigentlich gerade nur Vierschanzentournee gucken wollte. Nee, habe ich nicht gemacht, habe kannst du ihnen nicht sagen, vielleicht bewusst, vielleicht unterbewusst weggeguckt, so wie alle anderen auch. Und deswegen muss auch Paulus mich da barmherzig ermahnen, nicht nur sie und euch, sondern jeden zu sagen, pack doch an in jedem Bereich, auch wenn du gerade nur Vierschanzentournee gucken willst. Mein Vater hat sie dann hochgeschoben und ich weiß, dass mein Vater jetzt nicht jeden Tag Stunden in der Bibel liest, aber da hat er einfach ganz real, normal angepackt und Glauben gelebt. Und deswegen, wenn wir uns immer wieder Gedanken drüber machen, wie erlebe ich denn mehr von Gott? Wie kann ich denn meinen Glauben wieder mehr in die Realität bringen? Wie wird der wieder alltagsrelevant? Dann sollten wir vielleicht mal auf die Aufforderung und Ermahnung und Motivation von Paulus hören. Pack's doch mal an. Mach doch. Auf wirklich, jetzt, real, leiblich, nicht nur im Kopf, nicht nur in deinen Gefühlen, nicht nur innerlich. Willst du Gott erleben, dann mach was. Das ist der erste Punkt. Und ich denke, da ist jetzt der eine oder andere, der vom Charakter und vom Typ her mehr so ein Energiebündel ist und so ein Macher und so ein Visionär, der sagt, genau, wir müssen anpacken, die Kirche verändern, die Gesellschaft, unser Leben, der ist jetzt vielleicht angesprochen und denkt, endlich sagt es mal einer, Glauben muss auch was Wirkliches sein, muss auch Scharfes sein. Aber langsam, Paulus selber geht einen Schritt zurück und sagt, ja, euer Leben als Ganzes muss ein lebendiges, leibliches Opfer sein und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vernünftiger Gottesdienst. Das steht im Griechischen Logikos, ja, logisch. Das soll logisch sein, der Gottesdienst. Paulus sagt anderswo, nüchtern und besonnen. Nüchtern und besonnen. Da ist irgendwie die Energie schon wieder am Entschwinden. Das hört sich jetzt nicht mehr so, ja, wir packen es an, auf geht's, sondern nüchtern, besonnen, logisch. Und ich finde das aber jetzt gar nicht schlimm, dass Paulus diesen Schritt zurück macht, sondern er sagt, und das ist mein zweiter Punkt, der Weg zum Handeln führt immer durchs Denken. Wenn unser Leben, das wir leiblich leben, eine andere Gestalt bekommen soll, dann muss auch unsere Geisteshaltung, wie wir denken, anders sein. Wenn wir immer nur schlecht über jemanden denken, dann werden wir ihm nichts Gutes tun. Wenn wir ein Gottesbild haben, wo Gott nur dieser strafende, böse Gott ist, der ganz weit weg ist, dann werden wir keine lebendige Vater-Sohn-Liebesbeziehung mit ihm leben können. Wenn wir nur immer über uns selber denken, hey, ich kann das doch gar nicht, dann werden wir nie den Schritt gehen und es versuchen, es zu machen. Der Weg zum Handeln führt durchs Denken. Ich finde persönlich Autos ganz cool und in meiner WG im Bengelhaus gibt es einen, mit dem diskutiere ich da immer drüber. Ja, er findet BMW ganz schlimm, ich finde es eigentlich ganz cool und dann diskutieren wir immer drüber, Porsche, BMW, Mercedes und so. Und für die Coolheit von diesen Autos ist es essentiell wichtig, dass es dann einen Roboter gibt in Untertürkheim oder sonst wo und Menschen, die am Fließband stehen und das zusammenschrauben, die machen, die was schaffen. Und da muss da also ein Kolben rein und ein Motor und Stoßdämpfer, Sitzheizung, gutes Soundsystem, was halt so dazugehört. Aber wenn Nikolaus August Otto nie diesen Otto-Verbrennungsmotor erfunden hätte und wenn sich die Ingenieure bei Daimler nicht hinsetzen würden und zu gucken, wie holen wir jetzt noch mehr PS aus diesem Motor raus und wie schaffen wir es, den Verbrauch runterzumachen, dann könnten die da noch so viel rumschrauben am Band und die Roboter noch so viel machen. Was dabei rauskommen würde, wäre vielleicht ein Bobby-Car im 911er Porsche-Design, aber es wird sich nicht vorwärts bewegen, es wird nichts gehen. Der eigentliche Sinn wäre verfehlt, nämlich mit 230 über die Autobahn zu brettern. Also zunächst der Gedanke, das Denken und dann die Tat. Im Johannesevangelium heißt es am Anfang war das Wort. Steht auf Griechisch, im Anfang war der Logos, ja, Logikos, logisch. Das ist ganz nah verwandt mit dem, was hier steht, mit dem vernünftigen, logischen Gottesdienst. Am Anfang war der Logos. Und auch da kann ich mich jetzt nicht wieder hier vorne hinstellen und sagen, naja, also das mit dem Handeln, das muss ich mir selber anhören, aber das mit dem Denken, das habe ich im Griff. Nee, da bin ich auch nicht so der Held, sondern wenn ich irgendwie was angehen muss, oder so, dann ist das bei mir oft impulsiv. Ich bin da so ein impulsiver Typ. Da sind mir Gefühle sehr wichtig. Lass mich da nicht zuerst immer von meiner Vernunft leiten, wenn ich mich gerade von Sport begeister und von Ländern und Menschen und hin und her. Aber Paulus sagt ganz richtig, einen Schritt zurück. Vernünftiger Gottesdienst. Und wenn ich nicht viel mit Gott erlebe, dann denke ich nicht erst logisch nach und denke, oh, sollst vielleicht mal wieder mehr Bibel lesen, sondern dann bin ich da oft so, dass ich denke, na, jetzt habe ich ja eh keine Lust und lass es. Und das ist schlecht. Noch eine Kleinigkeit zu diesem vernünftigen Gottesdienst möchte ich trotzdem sagen. Nämlich hier steht nicht, gebt euren Leib lebendig ganz, schafft. Das macht aber bitte vernünftig. Da steht aber auch nicht, das ist euer Gottesdienst, sondern da steht beides. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und das gehört zusammen. Und immer wenn Leute aufgehört haben, das zusammenzudenken, ging es irgendwie schief. Die einen, die gedacht haben, mit der Vernunft, ja, da müssen wir jetzt nicht mehr Gott dienen. Die Vernunft gehört eigentlich nur noch zum Menschen. Wir sind die Vernünftigen, das vernünftige Lebewesen auf der Welt ist der Mensch. Nein, Vernunft und Gott gehört zusammen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er ist der Logos, er ist die Weisheit und der Anfang aller Weisheit, aller Erkenntnis ist die Furcht vor Gott. Es gehört zusammen. Und immer wenn der Mensch aufgehört hat, vernünftig und gottesfürchtig sein zu wollen, wurde er arrogant und hat sich erhoben gegen Gott. Aber auch auf der anderen Seite sind wir nicht Leute, die einfach nur blind glauben, Augen zu und durch. Das steht halt da so in der Schrift, das mache ich jetzt halt auch mal. Sondern der Anspruch, den Paulus uns hier auferlegt, ist zu sagen, derjenige, der wirklich glaubt, der versteht auch die Welt besser. Derjenige, der Gott kennt, der denkt nach. Und deswegen möchte ich euch und sie ermutigen, denkt doch nach über Trinität, über den Heiligen Geist, über andere Religionen, über Schöpfung, über die Rettung der Welt, was es mit Jesus so auf sich hat. Und das dürfen wir, das müssen wir sogar. Weil wenn Klassenkameraden kommen, Kollegen auf der Arbeit oder auf mich Kommilitonen in der Uni und sagen, du hast doch da was mit diesen Christen am Hut, du bist doch manchmal im Gottesdienst, erklär mir doch mal, wie ist das? Mit Punkt, Punkt, Punkt. Und da müssen wir was sagen können, dann können wir nicht sagen, naja, also da steht halt mal irgendwo auf irgendeiner Seite in der Bibel das, sondern wir müssen dann Auskunft geben. Jeder für sich, können es auch nicht nur auf den Pfarrer schieben. Aber wir müssen das nicht nur, sondern wir dürfen das vor allem auch, weil nämlich zu einem lebendigen Glauben nicht nur das Handeln und das Denken dazugehört, sondern auch das Zweifeln. Wir dürfen nachdenken, wir dürfen die Anfragen, die wir haben, zulassen und mit den Zweifeln zu Gott kommen. Einer, mit dem ich in Heidelberg zusammen gewohnt habe, hat mal ein Gedicht geschrieben, also ein Lied, das lautet so, über Gott. Denn ich begreife dich nicht und habe Angst und so zweifle ich, ob du das kannst, was du versprichst. Du verlässt mich nicht, wenn ich dir mein Herz gebe. Führ mich in die Fremde, aber nicht hinters Licht. Ich will dir vertrauen, doch traue ich mich oft nicht. Zeig mir meinen Berg aus Zweifeln und dann reiße ihn ein, denn wo mein Kopf noch zweifelt, da will ich sein. So, der Gedanke ist, wir dürfen und sollen nachdenken und wenn Zweifel in unserem Leben aufkommen, ob Gott das kann, was er verspricht, dann sollen wir das nicht verdrängen, sondern dann sollen wir nachdenken, aber immer in dem Bewusstsein, Gott führt uns nicht hinters Licht und er kann diesen Berg aus Zweifeln auch einreißen. Wir dürfen das zu ihm bringen. Das sind also meine ersten zwei Punkte. Handeln, denken, denken dürfen. Aber, und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich euch und Ihnen heute Morgen mitgeben möchte, und das bitte wörtlich nehmen mit dem mitgeben möchte, nicht als irgendeine Floskel, die halt jeder Prediger mal vorne sagt, das möchte ich Ihnen jetzt noch mitgeben, sondern wenn Glaube wirklich so funktioniert, dass wir unser Denken ändern und dann unser Handeln, dann ist ja essentiell, dass ich Ihnen jetzt einen Gedanken mitgeben kann und Sie dann daheim das mitgenommen haben und was ändern. Deswegen ist das nicht nur eine Floskel, wenn ich sage, ich möchte Ihnen das jetzt mitgeben, sondern es ist ein Herzensanliegen dieser Predigt. Wenn wir also sagen, das ist der dritte Punkt, dass wir ein anderes Handeln und ein anderes Denken haben, dann geht das nicht von uns aus, sondern dann kann nur Gott uns komplett verändern, verwandeln, umgestalten, transformieren. Der dritte Punkt ist also die Transformation durch Gott. Und dazu möchte ich nochmal den zweiten Vers in Erinnerung rufen. So, weitermachen. Den Paulus, der schreibt. Er schreibt: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, dass Gott, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, übersetzt Luther hier. Ich persönlich würde es eher übersetzen mit: habt nicht mit dieser Welt und ihrer Zeit ein gemeinsames Schema. Da steckt im Griechischen das Wort Schema drin, also Schema, wo unser deutsches Wort Schema herkommt. Habt damit nicht ein gemeinsames Schema. Lasst euch nicht in das gleiche Muster pressen, wie es die Welt hat, nicht in die gleichen Systeme, wie es die Welt hat, pressen. Und das ist eine Forderung, anders zu sein als die Welt, die wir nicht erfüllen können. Weil wir sind aus dieser Welt. Wenn ich mich verändere, dann verändere ich die Welt, aber ich kann nicht so tun, als ob ich nicht dazugehören würde. Der Einzige, der machen kann, dass ich nicht aus dieser Welt bin, dass ich zu was anderem gehöre, dass ich der Welt nicht gleichgestellt bin, nicht das gleiche Schema und System wie die Welt habe, das ist Gott. Und deswegen ist der dritte Punkt: lebendiger Glaube ist immer Jesus-Glaube, verwandelter Glaube, der nichts mit dieser Welt zu tun hat. Du kannst noch so viel an deinem Leben und an deinem Denken und Handeln ändern, es so zu verändern, dass es nicht der Welt gleichgestellt ist. Das kann nur Gott und Jesus, wenn er in dir lebt. Und es bewegt mich immer wieder sehr tief und neu, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass diesem Schema der Welt, dieses Schema der Gleichschaltung und des immer mehr haben wollen und immer mehr ich und immer mehr selbst, dass da jetzt nicht so ein christliches Schema entgegengestellt wird, wo gesagt wird, naja, wenn die Welt sagt, immer mehr, dann müssen wir Christen halt einfach immer weniger machen und haben. Und wenn die Welt sagt, immer mehr ich, dann machen wir einfach immer mehr wir. So als ob der Mensch nicht auch am Wir kaputt gehen könnte. Und wenn die Welt sagt, immer mehr selbst, dann sagt der Christ halt einfach, naja, immer mehr du. Aber das ist nicht so. Wir haben nicht ein Schema, das wir da gegenüberstellen. Wir pressen uns nicht in ein Religionssystem. Wir unterwerfen uns auch nicht irgendetwas, das ist die wörtliche Übersetzung von Islam, Unterwerfung unter eine Schrift, unter einen Gott. Sondern da, wo auf der einen Seite Unterwerfung, Schema, System ist, da steht bei uns Person, Beziehung, Jesus. Und Schema, Schematisierung, ein mechanischer Ablauf, ist der absolute Tod für eine Beziehung. Wenn der Ehemann seine Ehefrau nur noch küsst, nicht mal nur aus Gewohnheit, sondern mechanisch, als Schema, wenn in der WhatsApp-Nachricht das Herz am Schluss schematisch kommt, nur noch rituell, dann ist das der Tod einer Beziehung. Es ist schlimmer als nur aus Gewohnheit. Und diesem Schema ist die Beziehung entgegengesetzt. Wir haben nicht eine weitere Ideologie, wie wir diese Welt verbessern und retten. 1000 festgesetzte Regeln, so haben wir das gemacht, so macht man das morgen, so macht man das auch übermorgen. Und wenn du das nicht so machst, dann bist du schlecht. Nein, so eine Ideologie haben wir nicht. Ich kann doch nicht mal alles erklären über Gott. Wenn ihr und sie mich jetzt fragt, was ist mit dem Leid in der Welt? Ich habe da kein philosophisches, zusammenhängendes System, wo ich Ihnen das perfekt erklären könnte. Aber wir haben Jesus als Beziehung. wo wir nicht fragen, wie ist denn philosophisch dieser Gott, sondern wo wir fragen, ja, wie ist denn mein Vater im Himmel, den ich kenne? Wir wollen nicht nachdenken über Gott, sondern wir wollen Gott kennenlernen. Wo wir nicht irgendwelche Regeln und irgendwelche Gesetze haben, sondern den Willen von Gott im Himmel, von unserem Vater, nach dem wir uns ausstrecken und den wir immer mehr verwirklicht haben wollen, weil Jesus lebt in uns. Das sind die drei Punkte, die, so glaube ich, lebendigen Glauben ausmachen. Denken, handeln, Jesus. Ach so, und ich habe am Anfang ja gesagt, Gott will eigentlich das alles gar nicht, diesen Gottesdienst nicht, dass wir Lieder singen nicht, das Reformationsjubiläum nicht, Gott will Opfer und Kult nicht. Das war natürlich nicht ganz richtig. Natürlich will er das irgendwie, aber er freut sich, dass er durch diesen Gottesdienst Beziehung mit uns leben kann. Er freut sich, dass durch dieses Reformationsjubiläum Menschen erreicht werden, die sonst vielleicht nie was mit Glauben zu tun hätten. Und er freut sich, dass wir dann auch anders handeln können in dieser Gesellschaft, in dieser Kirche, in unserem Leben, hier und jetzt. Amen.